Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und unerschütterlich, gut gelaunt, von existenzieller Zuversicht beseelt, auch und gerade, wenn es draußen stürmt und donnert. Und wir zeichnen auf am Dienstag, dem 8. April 2025. Das ist wichtig, weil es kann sich einiges verändern. Und das Thema unserer Sendung wird dieses Dokument hier sein, das jetzt weltweit in aller Munde ist. Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program. Das ist die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und ich bin sehr glücklich, dass wir einen äußerst kompetenten Gast hier in der Sendung haben. Es ist Präsident Václav Klaus. Präsident Klaus ist eine politische Legende der Nachkriegszeit, ich glaube, man darf das sagen, Politiker, Wirtschaftswissenschaftler von 1992 bis 1998, in einer ganz wichtigen Phase war er der Ministerpräsident der Tschechischen Republik, also in der Umorientierung nach dem Ende des Kalten Krieges, wo es darum ging, Tschechien auf den freiheitlichen, auf einen marktwirtschaftlichen Kurs zu führen, was mit großem Erfolg gelungen ist. Und von 2003 bis 2013 war er dann Staatspräsident der Tschechischen Republik. Und jetzt ist er gleichsam Elder Statesman und erfahrener intellektueller Wirtschaftswissenschaftler. Und in dieser Eigenschaft ist er natürlich heute gefragt. Präsident Klaus, ich fühle mich geehrt und danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie in unserer Sendung sind. Willkommen bei Weltwoche Daily.
Ja, hallo, guten Tag.
Schön. Also, ja, wir beschäftigen uns mit dieser Zollpolitik von Donald Trump. Sie sind ein Verfechter der liberalen wirtschaftswissenschaftlichen Schule und ich nehme an, auch ein Vertreter des Freihandels. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom Ausmaß und von der Art und Weise dieser Maßnahmen gehört haben?
Ja, guten Tag. Ich möchte am Anfang eine relativ provokative Anfangsthese formulieren. Roger, ist das möglich? Ja. Für mich, Trump schafft mit seinen Tarifen keine neue Realität, sondern er reagiert auf die heutige Realität und meiner Meinung nach, er reagiert vernünftigerweise und positiv. So, das ist eine provokative These. In Europa ist es fast nicht möglich, etwas Ähnliches zu sagen. Und leider, für mich leider, auch in der Tschechischen Republik sind die Reaktionen ganz, ganz anders.
Also eine vernünftige Reaktion, das müssen Sie etwas erläutern. Worauf reagiert der amerikanische Präsident, vielleicht einmal als erster Punkt.
So, wie ich sagte, für mich sind diese neue Politik von Trump kein Schock. Kein Schock. Sogar auch keine Überraschung. Er sagte es mehrmals, dass er etwas Ähnliches machen wird. Und wir sehen das jetzt so. Trotzdem, so, ich finde es vernünftig, was er macht. Trump ist in der Weltpolitik meiner Meinung nach kein passiver Mensch. Er ist sogar ein Aktivist und er möchte den Macht- und Bedeutungsverlust Amerikas nicht ohne Reaktion akzeptieren. So, das ist relativ ganz klar, was er macht. Er sieht die Deindustrialisierung seines Landes. Er sieht den Rückgang der primären, sekundären Sektoren der US-Wirtschaft und so weiter. Deshalb er reagiert. Und meiner Meinung nach ist die Reaktion notwendig für Europa. Und bestimmt, wir müssen ganz klar sagen, dass man sollte nicht nur über Zolltarife sprechen. Sie haben perfekt gezeigt, das Buch Trade Barriers, das sind nicht nur die Zölle. Trotzdem, die Reaktionen von europäischen Politikern ist nur über die Zölle. Aber wir, die Ökonomen, wissen, dass die Zölle wirklich nur eine Kleinigkeit in der Einmischung des Staates in die Wirtschaft sind. Und die andere Barriers, die anderen Barriers sind viel wichtiger als nur die Zölle. Das ist meine Position.
Und wenn Sie das noch einmal, wenn Sie das erläutern, etwas ausführen könnten, was ist gewissermaßen das Grundproblem, das Trump hier mit seiner Reaktion adressieren will? Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, diese Barriers, eben diese Trade Barriers, die weit über die Zölle hinausgehen, sind der Stein des Anstoßes? Können Sie das noch etwas ausführen?
Ja, die Menschen in Europa sehr oft jetzt sagen, dass Trump die Prinzipien des freien Marktes und Freihandels attackiert. Meiner Meinung nach, das ist nicht die Realität. Freie Märkte und Freihandel existieren in der heutigen Wirklichkeit nicht mehr. Deshalb, man sollte über die ganze Gruppe von verschiedenen Staatsinterventionen reden. Und wie ich es verstehe, Trump wollte sagen, mit meiner Zollpolitik möchte ich andere Länder der Welt zwingen, die andere Barriere, die nicht so klar sichtbar wie die Zölle sind. Wenn jemand sagt, 10% Zoll, etwas, 25%, ist es klar für alle. Aber die hunderte Regulierungen, Staatsregulierungen in der europäischen Wirtschaft, besonders in der EU-Wirtschaft, Schweiz ist noch nicht Mitglied, hoffe ich, und wird noch lange Zeit nicht ein Mitglied der EU sein. So, freie Märkte und Freihandel existieren nicht mehr. Und das, bin ich der Meinung, weiß Trump sehr gut und das möchte er ändern.
Das ist ja hochinteressant, was Sie sagen. Das ist ja jetzt wirklich, wenn ich die Zeitungen lese, wenn ich die politischen Interventionen lese, das ist jetzt wirklich die Antithese. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Trump ist nicht der Zerstörer des sogenannten Freihandels, sondern er ist eigentlich ein Freiheitskämpfer, der mit seiner Intervention mehr Freiheit im Handel erzwingen möchte.
Das ist sicher eine perfekte Zusammenfassung meiner Position, wirklich. Das ist perfekt. Trump ist nicht der Zerstörer der freien Märkte. Ich bin meine politische Karriere mit dem Slogan Marktwirtschaft ohne Adjektive gestartet, ja. Und ich, damals war es eine Revolution in allen europäischen Ländern. Die soziale Marktwirtschaft war der Hauptslogan der Debatte damals. Und jemand von einem exkommunistischen Land sagt, ja, was wir wollen nach dem Fall des Kommunismus, was wir wollen, ist Freiwirtschaft ohne Adjektive. Große Debatte in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz auch. So, wenn ich sage ohne Adjektiven, das heißt ohne alle Einmischungen des Staates, die damals mehr an der Sozialebene war, mit Sozialpolitik, aber jetzt mehr und mehr mit der Green Ideologie verbunden ist. Und wenn jemand attackiert Trump heute und sagt nicht sofort, wir haben Green Deal, das ist eine perfekte Sache des Freihandels, ja, das ist absolut komisch. Und das, glaube ich, Trump versteht ganz gut.
Das ist sehr bemerkenswert, was Sie sagen, vor dem Hintergrund, dass Sie ja als jahrelang als Wirtschaftsprofessor an Universitäten gewirkt haben und eben Sie sind ein Verfechter der Freihandelstradition, der liberalen Tradition, des klassischen Liberalismus von einem Friedrich August von Hayek, einem Ludwig von Mises. Und Sie haben ja in der kommunistischen Zeit gewissermaßen die ganzen Lasten des Sozialismus erlebt und dagegen auch gekämpft als Politiker. Darum sind Ihre Aussagen natürlich sehr bemerkenswert. Wie interpretieren Sie vor diesem Hintergrund die Reaktion der Aktienmärkte? Das haben mir jetzt viele Leute gesagt. Ja, Trump konnte die wirtschaftlichen Akteure nicht überzeugen. Sie sind so verunsichert und deshalb rasseln jetzt die Aktienkurse herunter. Also Trump schadet den Vereinigten Staaten, weil er Unsicherheit produziert, siehe die Aktienkurse. Was sagen Sie zu dieser Feststellung?
An einer Seite ist es korrekt, ja, bestimmt. Jede Änderung der Wirtschaftspolitik muss Folgen haben. Das ist ganz klar. Und auch die Trump-Politik, diese kurzfristige Folgen bestimmt hat. Das ist ganz klar. Aber man muss über die langfristigen Folgen, über die Änderung des ganzen Systems der Weltwirtschaft diskutieren. Und deshalb langfristig sehe ich es als eine positive Sache.
Also ein Durchbruch zur Freiheit mit Donald Trump. Was werden Ihrer Meinung nach die langfristigen Folgen sein? Was wird die Weichenstellung jetzt in der Folge sein?
Ich erwarte die Reaktionen. Die Reaktionen werden wahrscheinlich stärker und stärker. Die Kritiker von Trump sind ein bisschen chaotisch und sie sind ein bisschen überrascht, was er macht. So, ich erwarte die größere Reaktionen, besonders hier in Europa. Das kann bestimmt zu Trade Wars kommen, ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass eine Wende der Situation absolut notwendig ist und notwendig war. Und in dieser Hinsicht ist die Position von Trump in meinen Augen positiv, ja. Die Globalisierung, die heute theoretisch existiert, war keine liberale Globalisierung der Wirtschaft. Das war nicht klassisch liberal. Und es ist ganz klar, dass diese Globalisierung die strukturellen Schwäche einzelnen Länder, Sektoren und besonders Firmen demonstriert und zeigt, sogar auch Kontinenten. So, es gibt Leute, die damit nicht zufrieden sind und sein werden, aber langfristig bin ich der Meinung, dass es eine positive Sache ist.
Nun ist es ja eigentlich immer ein Credo gewesen in der Volkswirtschaftslehre, wenn ich das richtig verstanden habe. Eben Freihandel macht alle reicher. Es gibt dann auch Auslagerung zum Teil von Produktionsstätten. Vielleicht in Vietnam kann man billiger produzieren als in der Schweiz. Und die Schweizer Textilindustrie ist nach China abgewandert, aus unternehmerischen Überlegungen, Kostengründen. Und jetzt gibt es ja große Zweifel. Die Leute sagen, ja, es stimmt, Amerika ist deindustrialisiert, aber es sei eine Illusion zu glauben, dass man mit dieser Politik gegen die Handelshemmnisse die Industrie zurückbringen könne. Dafür fehle es in den USA schlicht auch an ausgebildeten Arbeitskräften und so weiter. Also Trump täusche da das Publikum. Mit dieser Methode könne er die Industrie nicht zurückbringen nach Amerika. Wie sehen Sie das?
Es ist klar, Trump enttäuschte jemanden. Das ist klar. Aber ich bin der Meinung, dass diese Menschen die Substanz Trumps Politik nicht gut verstehen. So, ich spreche über die langfristigen Folgen. Ich bin nicht, Freihandel hilft allen. Aber nicht alle sind die Gewinner aller Änderungen. Und das ist ganz klar. Aber die Frage ob wir im Prinzip zur Verbesserung der Weltsituation gehen oder nicht.
Wie glauben Sie, werden die Chinesen reagieren? Da haben wir jetzt sehr starke Reaktionen gehört. Also das klingt schon bedrohlich nach Handelskrieg. Wie gefährlich ist das? Kann da jetzt eine weltweite Rezession entstehen? Ich erinnere mich, in den 30er Jahren gab es auch Handelskriege, die dann zu ganz schrecklichen Entwicklungen führten. Wie sehen Sie da die Risiken?
Aber das würde ich mit den 30er Jahren nicht vergleichen. Ja, die Debatte ein paar Zelle einzuführen, ist etwas anderes als die Situation vor 90 Jahren in der ganzen Welt. So dramatisch muss man darüber nicht sprechen, glaube ich. Trotzdem, er hat erschüttert die ganze Welt und die Welt muss reagieren und man muss ein neues Gleichgewicht finden, ja. Und das dazu gehört auch diese Politik von Donald Trump.
Also Sie sagen, er hat eigentlich recht, wenn er behauptet, mit diesen Maßnahmen wolle er zu einem faireren Welthandelssystem. Also er korrigiere die inhärente Unfairness des Systems.
Ja, bestimmt. Es ist ganz klar, was nicht sehr oft gesagt wird, ist, dass, wie Donald Trump sagte letzte Woche, was ich mache, ist eine Reziprozität, das ist die Reaktion. Wir alle wissen, dass die Zolltarife Europas gegenüber Amerika höher als die Zolltarife in Amerika gegenüber Europa sind. Das muss man wissen. Andere Sache, für mich absolut wichtige, ist die Exportsubventionen, die besonders in Europa sehr und in China und anderen solchen Ländern sehr, sehr hoch sind, nicht in Amerika. Und Trump sagt, wenn Sie die Exportsubventionen und verschiedene Produktionssubventionen nicht eliminieren werden, dann werde ich die Zolltarife einführen. Das ist etwas ganz anderes als die vereinfachte Reaktion an seine Aktivitäten.
In Brüssel hat ja vor allem eine Aussage von Präsident Trump höchste Alarmstufe ausgelöst, als er gesagt hat, die Europäische Union sei erfunden worden, um die Vereinigten Staaten von Amerika über den Tisch zu ziehen. Also gewissermaßen ja, Vorteile auszunützen, die USA zu betrügen gewissermaßen. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ist die Europäische Union aus amerikanischer Sicht ein Betrügerverein?
Ich wollte nicht die amerikanische Sicht definieren, aber meine Position, ich bin ein absoluter Kritiker der Europäischen Union, der falschen Unifizierung des europäischen Kontinents. Das ist das Hauptproblem der europäischen Wirtschaft. Ja, man muss sagen, die Europäische Union sollte verstehen und akzeptieren, dass ihr Problem nicht Trump-Zolltarife sind, aber die künstliche Unifizierung des ganzen Kontinents und die irrationale Überregulierung der Wirtschaft. Das kann ich als jemand, der die Mehrheit meines Lebens in der kommunistischen Ära verbracht, als ein Volkswirt. Ja. Mhm. Was wir in der Europäischen Union heute erleben, ist etwas wirklich sehr Ähnliches zu der Situation im Kommunismus. Nicht in der stalinistischen Ära, in den 50er Jahren, aber wenn man die heutige Situation in Europa mit Late Communism, mit Spätkommunismus in, sagt man, 80er Jahre vergleiche, dann ist es wirklich sehr ähnlich. Die Einmischung des Staates in die Wirtschaft ist so groß, dass wir das wirklich vergleichen können.
Und die Einmischung in die Politik ist ja auch nicht gerade klein. Wir haben ja diese verstörenden Nachrichten, Stichwort Rumänien, wo einfach nach einer Wahl mehr oder weniger auf Befehl ein Wahlsieger ausgeschlossen wird. Wir haben jetzt diese Vorgänge in Frankreich, da ist die Chefin der Oppositionspartei, Ihnen natürlich bekannt, Marine Le Pen, ist jetzt da ganz hart verurteilt worden für ein Vergehen, dass ihre Partei EU-Gelder für nationale Zwecke entfremdet habe. Mir sagen viele Leute, ja, das machen alle, die in der Europäischen Union irgendwo beschäftigt sind, aber hier werde ganz klar politisch geurteilt. Sehen Sie diese Gefahr einer Verpolitisierung der Justiz in der Europäischen Union und sehen Sie damit verbunden auch eine Gefahr für die Freiheit?
Bestimmt, aber wir haben bisher nur über die ökonomische Seite, die ökonomische Dimension, die wirtschaftliche Dimension der Situation in Europa, wir haben gesprochen. Für uns ist die Einmischung des Staates in die Politik, in die Freiheit der Menschen auch eine dramatische Sache, die wir mit Erfahrungen der kommunistischen Ära sehr empfindlich folgen und sehr klar und stark kritisieren. So, das ist aber eine andere Debatte, diese politische Seite. Die Situation in der politischen Sphäre in Europa ist auch schlecht, ja, leider. Leider und Rumänien und Le Pen und das andere und die Kritik von Orban und so weiter und andere ähnliche Politiker ist für mich absolut unakzeptabel.
Ja. Also eben die Zustände inakzeptabel, aber die Kritik ist nachvollziehbar. Gehen wir zurück zu Donald Trump. Da ist ja noch ein interessantes Phänomen zu beobachten. Er verbindet seine Tarifpolitik mit einer Politik der Deregulierung und der Steuersenkung im Inland. Das heißt Steuern runter, Deregulierung, Staatsabbau verbunden mit dieser Tarifpolitik. Ist das historisch eigentlich etwas ganz Einzigartiges, etwas Neues, was uns hier in der Wirtschaftsgeschichte oder Wirtschaftspolitikgeschichte begegnet? Gibt es da Vorbilder? Wie beurteilen Sie das?
Das ist nichts Neues. Das ist die ewige Debatte über die, wie wichtig, wie frei die Märkte sein sollen oder nicht. Für uns besonders unsere Erfahrung nach dem Fall des Kommunismus ist für mich immer eine wichtige Erfahrung, ja. Damals wussten wir, wir müssen die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Gesellschaft deregulieren. Wir müssen die Gesellschaft liberalisieren und ökonomisch privatisieren, klar. Aber für uns damals die vierte wichtigste Sache war, die Desubventionieren für uns war mein Slogan Nummer eins damals, ja. Das Kommunismus wurde von Subventionen definiert, kann man sagen, ja. Und die Basis unserer Transformation nach dem Jahre 1989 war wirklich die Entsubventionierung. Das war der Slogan am Anfang und die erste Dekade. Jahrzehnt war in dieser Hinsicht absolut erfolgreich, aber langsam mit unserer Mühe in die Europäische Union einmarschieren, möchte ich sagen. Wir haben damals verstanden, dass die Subventionen eine normale Sache in der Europäischen Union sind. Und wir dachten, dass es nur ein Relikt des Kommunismus war. Das wollten wir eliminieren. Und dann in Verhandlungen mit der Europäischen Union mussten wir mehrere und mehrere Subventionen einführen. Und deshalb Entsubventionierung ist für mich eine absolut wichtigste Sache. Und die Zolltarife an einer Seite und Subventionen an der anderen Seite ist dieselbe Debatte. Und das haben die Volkswirte, glaube ich, gute Volkswirte immer verstanden. Nicht die Eurokommissare oder Madame von der Leyen. Bestimmt. Sie hat das meiner Meinung nach nicht verstanden.
Sie sind ja ein politischer und man könnte auch sagen, ein geistiger Weggefährte von liberalen Leuchttürmen in der abendländischen Geschichte. Wenn ich da an eine Margaret Thatcher denke oder an einen Ronald Reagan, die wurden ja heftig kritisiert, vor allem auch im Westen, sogar in der Schweiz, in den 80er Jahren. Aber das sind ja Politiker gewesen, die wie Sie der gleichen ökonomischen Denkschule verhaftet, dereguliert haben, Steuern gesenkt haben, für den privaten Sektor eingetreten sind, den Staat zurückgedämmt haben. Wo würden Sie eigentlich den Donald Trump in dieser Ahnenreihe etablieren? Ist er ein neuer Ronald Reagan? Ist er ein Politiker in der Tradition von Thatcher, Reagan, Václav Klaus?
Ich bin leider nicht sicher. Ja. Sicher. Dazu ist die Zeit ist dazu noch nicht gekommen. Das ist eine permanente Diskussion bei uns, die an die verschiedene Leute sagen, du bist zu pessimistisch, du weißt, du hast ein Teil dieser Geschichte. Auch Kommunismus ist kaputt, und warum so pessimistisch zu sein? Und dazu sagte ich, ja, bestimmt, aber dazu war eine lange Zeit absolut notwendig, ja. Und wenn wir das mit dem Fall des Kommunismus vergleichen, sage ich immer, meinen Sie, sind wir in Europa schon in den 80er Jahren der 20. Jahrhunderts, so ist es schon morgen oder übermorgen wird etwas geschehen, und ich sage immer nein, ich bin der Meinung, dass wir noch in den 60er oder 70er Jahren sind. So, wir haben noch eine lange Strecke, etwas in Europa zu ändern. Die Menschen im Prinzip akzeptieren den heutigen politischen und ökonomischen System der Europäischen Union. Das war ganz anders bei uns in der Tschechoslowakei. Für uns war das kommunistische System absolut unakzeptabel für die Mehrheit der Menschen. Und wir hatten auch ein gutes Beispiel in der Nähe, in Westeuropa, in der Schweiz und in anderen westeuropäischen Ländern. Leider sind die Menschen heute noch relativ zufrieden und gibt es kein Muster, kein Vorbild. Heutzutage ist es für uns von Prag gesehen, ist es nicht Westeuropa, bestimmt nicht, ist es nicht Amerika, bestimmt nicht China. Aber die Menschen, die Leute haben heute keinem Vorbild als eine Alternative zu dem heutigen System. Und das bedeutet, dass es noch eine lange Zeit dauern wird, bevor die Menschen verstehen, dass wirklich eine fundamentale Wende der Gesellschaft notwendig ist.
Das ist ja hochinteressant, was Sie jetzt sagen. Dass ein Ronald Reagan war ja der Mann, dem man attestiert, er habe eigentlich die Sowjetunion zum Einsturz gebracht, Druck aufgesetzt, Nachrüstung, und dann sei einfach die Sowjetunion pleite gegangen. Und jetzt könnte man ja sagen, Donald Trump macht jetzt Druck auf die Europäische Union und könnte sozusagen mit Blick auf die EU das Gleiche bewerkstelligen. Aber Ihr Punkt ist, es geht uns noch zu gut, wir sind noch zu selbstzufrieden. Also Ronald Reagan hatte es etwas leichter. Aber jetzt beobachten wir ja doch zum Beispiel in den Ländern Mittel-Osteuropas, jetzt aus der Schweiz betrachtet, da verändert sich ja die Stimmung deutlich. Da gibt es ja ganz andere politische Entwicklungen. Wir sehen Italien im Moment das am stabilsten regierte Land im Westen sozusagen der Europäischen Union, die alte EU. Wir haben in Frankreich Verwerfungen. Wir sind mittlerweile in Deutschland an einem Punkt, wo die in Umfragen gleich starke Partei wie die CDU-CSU, nämlich die AfD, den Austritt aus der Europäischen Union als möglich betrachtet. Und wir haben immer noch Großbritannien, das aus der EU ausgetreten ist. Glauben Sie nicht, dass die Stimmung in der Europäischen Union bei den Leuten, nicht in der Politik, schon sehr, sehr stark am Gären ist und sich die Dinge in die Richtung entwickeln, die ein Donald Trump begrüßen würde?
Ja und nein. Ich muss zugeben, dass die Änderungen sichtbar sind. Das ist ganz klar. Trotzdem, die Änderungen sind noch zu klein, glaube ich. Ich folge die Entwicklung in Deutschland. Das ist unser Nachbarland. Ja. Ich finde es tragisch, was die CDU jetzt macht, ja, aber wie kann man das in Deutschland ändern? Das bin ich wirklich nicht sicher. So, bestimmt. Die Änderungen sind da, zum Beispiel die Existenz von sogenannten Patrioten im Europäischen Parlament eine wichtige Sache ist. Sie haben heutzutage 11,5, glaube ich, Prozent der europäischen Parlamentarier. Gut, aber wie viel? 11% ist wirklich keine Mehrheit, und es wird noch lange Zeit dauern, bevor wir die notwendige Mehrheit bekommen. Wir werden in Prag am Wochenende eine Tagung von diesen Patrioten, europäischen Patrioten haben. Und ich werde dort eine Eröffnungsrede halten. Das heißt, wir sind für diese Änderungen, aber
noch nicht die Mehrheit.
Keine Wunschdenken. Das dagegen muss ich permanent warnen.
Aber ist Trump ein Befreiungsschlag, den gerade Europa dringend nötig hat?
Aber bestimmt, Trump hat alles geändert in der Welt, in der Politik, und die Folgen sind für mich sichtbar, nicht nur in Amerika, auch in Europa und anderen Ländern. Aber wieder sind wir im Jahre 1985. Vier Jahre von Fall des Kommunismus, oder sind wir noch im Jahre 1971? Das bin ich leider. Für mich, in meinem Alter, ist es ein Problem. Das bin ich nicht sicher, leider.
Was wäre Ihrer Meinung nach die richtige Reaktion jetzt auf diese Politik von Trump im Handel, mit diesen Tarifen, mit diesen Zollschranken? Was muss die Europäische Union machen? Was wäre das Vernünftige?
Ich wollte keine Ratschläge Europäische Union geben. Ja, leider nicht. Die Europäische Union, die EU-Politiker werden nicht hören. Deshalb diese Ratschläge sollten wir für die nächsten Jahre lassen.
Aber vielleicht beobachten wir, was glauben Sie, dass vielleicht es gar nicht so wichtig ist, was die Europäische Union macht? Denn möglicherweise machen Frau Meloni, machen Herr Macron, Herr Orban und andere Ministerpräsidenten und Präsidenten machen bilaterale Gespräche mit Washington. Und so könnte vielleicht diese Zollpolitik dann doch noch die Position der Europäischen Union sehr stark schwächen oder vielleicht sogar die Europäische Union irrelevant machen. Ist das auch schon Wunschdenken?
Nein, nein, nein. Die Europäische Union ist in diesen Handelsbarriers, how was the title? Trade Barriers Debatte. Die Europäische Union ist relativ unwichtig, ja, für die Vereinigten Staaten. Das ist klar. Aber das ist nicht neu. Das war immer so. Jetzt ist es mehr sichtbar. So. Man kann nicht die Europäische Union ohne Veränderungen in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten erreichen. Ja, man kann nichts in Brüssel ändern. Man muss das in verschiedenen europäischen Staaten machen und dann kann man etwas in Brüssel ändern. So, man muss zu Hause, man muss zu Hause fleißig und aktiv arbeiten. Und wir brauchen die Männer wie Trump, die zeigen, dass sie ohne müde, ohne alles aktiv existieren. Das ist ein Vorbild für uns alle.
Lassen Sie mich zum Schluss noch ein anderes Thema anschneiden, das jetzt etwas in den Hintergrund getreten ist. Trump ist ja angetreten, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Und wenn ich die Sache richtig analysiere, dann sind wir dort eigentlich an einem nicht ungefährlichen Punkt jetzt, weil die Russen gewinnen diesen Ukraine-Krieg. Die Russen haben auch das Gefühl, dass sie von der ganzen Welt betrogen worden seien, nicht zuletzt in der Ukraine. Und wenn man einen Krieg gewinnt, wenn man dabei ist, einen Krieg zu gewinnen, dann hat man ja kein Interesse daran, einen Krieg zu beenden. Und im Moment scheint es mir so zu sein, dass Präsident Putin jetzt einfach weitermacht, was dann wiederum die Amerikaner in eine schwierige Situation bringt, weil Donald Trump möchte ja diesen Krieg beenden, hat das ja auch versprochen, hat das in der Öffentlichkeit stark geradezu zelebriert. Aber er merkt jetzt, ich habe ja gar nichts in der Hand gegen Putin, der kann jetzt einfach weitermachen. Wie sehen Sie da die Situation? Was muss da passieren, dass dieser Krieg endlich aufhört?
Aber das ist wirklich ein anderes Thema.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich Sie schon in der Sendung habe, einmal.
Ich möchte das nicht vereinfachen, ja, das und trivialisieren. Das ist falsch, ja. Es ist ganz klar, dass der Krieg in Ukraine kein Krieg zwischen Russland und Ukraine ist. Von Anfang an ist es klar, dass der Krieg zwischen die Vereinigten Staaten und der Westen und Russland ist. Das ist ganz klar. Die arme Ukraine ist nur eine Opfer dieses Krieges. Die Ukraine spielt darin auch eine wichtige Rolle und die Politik von Präsident Zelensky ist wichtig, aber es ist ganz klar, dass die Debatte ist zwischen Russland und Amerika und hoffentlich werden sie eine Lösung so schnell wie möglich finden. Es wird nicht in 24 Stunden, wie es Trump versprochen hat, aber hoffentlich gehen wir zu einem Ende. Es ist ganz klar, dass niemand, Ukraine oder Russland, den Krieg gewinnen können. Man muss Kompromisse suchen und es ist eine Tragödie der Menschheit, dass wir alle mit den Kompromissen nicht schon im Februar 22 nicht gestartet haben oder lieber noch im Jahre 2014. Das war die erste Möglichkeit, etwas zu machen.
Präsident Klaus, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihre sehr interessanten Ausführungen, die nun wirklich ein großer Kontrapunkt sind zu dem, was wir täglich lesen und hören können. Aber ich denke, ein sehr wichtiger und wohlbegründeter Kontrapunkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag nach Prag und bedanke mich bei unseren Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Und wir melden uns selbstverständlich zeitnah wieder zurück.
Vielen Dank für diese interessante Debatte. Ja. Auf Wiedersehen.